Der Predigtext für heute steht im Kolosserbrief, Kapitel 4, die Verse 2 bis 6. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt.
Ich will noch eine Ansage machen. Am 23.09. ist hier ein Familiengottesdienst und den haben wir für die Kinder und Familien auf 15.30 Uhr vorverlegt. Also in 2 Wochen, bitte, bitte, kommt um 15.30 Uhr und nicht erst um 17 Uhr. Als der Kompass erstellt wurde, war ich im Urlaub und ich habe das davor nicht dran gedacht. Also, wenn ihr spät kommt und das keiner wisst, dann könnt ihr aller Ärger zu mir, aber euch habe ich es jetzt gesagt. 15.30 Uhr am 23. September, Familiengottesdienst. Wir wollen noch einmal zusammen still werden und miteinander beten. Gott, wir danken dir für diesen Tag und für die Zeit jetzt. Und wir wollen ja das erleben, was Andreas gesagt hat, nämlich Impulse zu kriegen für unseren Alltag. Und ich bitte dich, dass du meine Worte benutzt, um das geschehen zu lassen. Und du kannst das tun, weil du ein allmächtiger Gott bist. Danke dafür. Amen. Ja, wir sind mittendrin in unserer Predigtreihe über das Thema Mission. Mission, das ist eigentlich ein ganz toller Auftrag, den Jesus damals seinen Jüngern gegeben hat und uns auch heute. Nämlich das weiterzugeben, was wir glauben. Das war der Auftrag damals und das ist auch der Auftrag an uns heute. Weiter zu sagen, dass der Glaube uns ganz viel bedeutet und dass er uns gut tut und dass er für uns ein Segen ist. Und das sollen wir weitergeben an andere, an Menschen, die diesen Glauben vielleicht noch nicht so tief haben oder noch gar nicht haben. Und ich habe zum Beispiel in einer meiner Predigten uns Mut gemacht, mit mehr Begeisterung als vielleicht bisher unseren Glauben weiterzugeben. Und in einer anderen Predigt habe ich gesagt, dass wir, wenn wir den Glauben weitergeben, authentisch sein können. Also echt. Wir müssen uns nicht verstellen. Wir müssen auch keine Superchristen sein. Sondern wir können einfach sagen, wie wir glauben und was wir glauben. Wir können sagen, dass wir auch mal Zweifel haben und dass es uns auch mal schwerfällt, an den allmächtigen Gott zu glauben, der alles tut und alles in den Händen hält. Und Michel hat am letzten Sonntag darüber geredet oder gepredigt, dass Gott uns die Kraft gibt, Zeugen zu sein. Zeugen von dem, was wir glauben und von dem, was wir erlebt haben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht bei dieser Predigtreihe. Ich weiß auch gar nicht, wie oft ihr hier gewesen seid. Aber die große Herausforderung, wenn wir über dieses Thema Mission reden, die besteht doch eigentlich darin, wie wir von unserem Glauben erzählen. Wie geben wir diese Botschaft weiter? Was sagen wir denn eigentlich? Wie reden wir von unserem Glauben? Was ist wichtig im Gespräch mit Leuten, die scheinbar nichts von Kirche und Glauben wissen wollen? Aus welchem Grund auch immer. Und in meiner heutigen Predigt geht es genau um dieses Thema. Wie geben wir als Christen unseren Glauben weiter? Und Grundlage für meine Predigt ist der Text aus Kolosser 2, 4 bis 6. Andreas Verse hat ihn vorgelesen. Und ich habe diesen Text gewählt, weil er zwei Grundprobleme oder zwei grundsätzliche Herausforderungen aufzeigt, wenn wir mit Menschen ins Gespräch kommen, die vom Glauben eher wenig wissen oder dem Glauben kritisch gegenüber oder gleichgültig gegenüber sind. Meine Predigt hat den Titel "Vom Geheimnis Christi reden". Und ich habe zwei Punkte. Erstens, was ist das Geheimnis Christi? Und zweitens, wie reden wir davon? Also zuerst, was ist das Geheimnis Christi? Geheimnis Christi, dieser Begriff taucht in Vers 3 auf. Da steht, betet zugleich auch für uns. Paulus schreibt das an die Gemeinde in Kolosse, dass Gott uns eine Tür für das Wort öffne und wir vom Geheimnis Christi reden können. Als ich diesen Text gelesen habe, habe ich gedacht, Geheimnis Christi, das ist doch irgendwie ein merkwürdiger Begriff. Ist die Botschaft, die wir weiter sagen sollen, denn ein Geheimnis? Das passt doch eigentlich überhaupt nicht zu dem Auftrag, den Jesus uns gibt. Die Botschaft von Jesus ist doch kein Geheimnis. Wir sollen doch die Botschaft weiter sagen und eben nicht verschweigen als Geheimnis. Warum schreibt Paulus hier Geheimnis Christi? Um so eine Frage zu klären, wühle ich erstmal in einem Lexikon. Und das allgegenwärtige Lexikon von heute ist Wikipedia im Internet. Und da habe ich das Wort Geheimnis eingegeben. Und dann stand da Folgendes. Ein Geheimnis ist eine meist sensible Information, die einem oder mehreren Eigentümern zugeordnet ist. Es soll einer fremden Personengruppe, für die sie von Interesse ist, sein könnte, nicht bekannt oder einsehbar sein. Die entsprechende Information wird häufig absichtlich in einem kleinen Kreis eingeweihter gehalten. Das kann es doch nicht sein, habe ich gedacht. Wir sollen und wollen die Botschaft Christi doch nicht geheim halten. Ja? Ist das hier gemeint, dass das Evangelium absichtlich in einem kleinen Kreis eingeweihter Personen gehalten wird? Die Definition geht zum Glück weiter. Im Kontext eines religiösen Mysteriums bezeichnet Geheimnis ein Ereignis, das rational nicht erklärbar scheint oder einen Vorgang, dessen Hintergründe für den gewöhnlichen Betrachter erwartungsgemäß unklar bleiben. Im Kontext eines religiösen Mysteriums. Das bedeutet, ich kann diese Definition einfach mit den Begriffen unseres Bibeltextes füllen und dann lautet das so. Im Kontext eines religiösen Mysteriums bedeutet das Geheimnis Christi ein Ereignis, das rational nicht erklärbar scheint oder einen Vorgang, dessen Hintergründe für den gewöhnlichen Betrachter erwartungsgemäß unklar bleiben. Und damit sind wir bei der einen grundsätzlichen Herausforderung im Gespräch mit Leuten außerhalb unserer Kreise. Jesus hat das an einigen Stellen angesprochen und auch Paulus hat das in seinen Briefen immer wieder aufgegriffen, nämlich die Botschaft vom Kreuz und manches geistliche Prinzip ist schwer verständlich und rational, also vom Verstand her, nur bedingt nachvollziehbar. Und wir lesen das im Neuen Testament, die Jünger hatten oft große Schwierigkeiten, das zu verstehen, was Jesus erzählt hat. Seine Gleichnisse haben ganz oft Verwirrung hervorgerufen, unter den Jüngern, natürlich auch unter den führenden Juden, aber auch unter den Jüngern. Jesus sagt zu den Jüngern, euch ist gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen, diesen aber ist es nicht gegeben. Und trotzdem, Und trotzdem haben die Jünger vieles nicht verstanden. Und trotzdem haben sie seinen Weg ans Kreuz nicht einordnen können. Und Paulus schreibt, dass die Schriftgelehrten, Professoren von damals sozusagen und viele andere schlaue Leute, dass diese Leute die Botschaft vom Kreuz als absolute Dummheit ansehen und sie vom Verstand her eben nicht begreifen können. Wenn wir jetzt in unseren heutigen Bibeltext schauen, dann wird hier eine Personengruppe genannt, die die Botschaft von Christus ebenfalls als Geheimnis ansieht. Nicht, weil ihnen die Botschaft verheimlicht wird, sondern weil sie diese Botschaft unter Umständen nicht verstehen und nachvollziehen können. Und in Vers 5 des Textes wird diese Personengruppe bezeichnet mit die, die draußen sind. Und wenn Paulus an die Gemeinde in der Stadt Kolosse schreibt, dann sind die, die draußen sind, alle Leute, die noch nicht an Jesus Christus glauben und ihm nachfolgen, also alle nicht an Christus Gläubigen. Und man könnte das weiterfassen, alle, die noch nicht in der Gemeinde der an Christus Gläubigen zu Hause waren. Das ist hier so einer. Und der ist außerhalb der Gemeinde. Für die da draußen, so schreibt es Paulus, ist die Botschaft von Christus ein Geheimnis. Eine Botschaft, die sie eben nicht von selbst oder eben mal so verstehen. Paulus versucht, dieses Geheimnis im Kolosserbrief zu lüften. In Kapitel 1 beschreibt er, was das Geheimnis ist. Da schreibt er, ich bin Diener der Gemeinde geworden durch den Auftrag, den Gott mir für euch gegeben hat, dass ich das Wort Gottes in seiner Fülle predige, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber offenbart ist in seinen Heiligen. Denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also hier wird das Geheimnis bezeichnet und es wird genannt Christus in euch. Frage an uns. An mich, an euch. Können wir das verstehen, ja, und logisch nachvollziehen? Dass Christus in uns wohnt durch den Heiligen Geist, ist das begreifbar? Ich würde antworten, jein. Bei der Hochzeit von Volker am 31. hatte ich ein Gespräch mit einer älteren Dame. Und als Pastor hat man das ja scheinbar ganz leicht. Man kommt immer automatisch ins Gespräch. Und wir hatten irgendwie ganz schnell das Thema, okay, Sie sind Pastor, was glauben Sie eigentlich? Und dann habe ich versucht, das ein bisschen zu beschreiben, dass ich an Jesus Christus glaube und an Gott. Und dann war die Frage, ja, woher wissen Sie denn das? Und dann habe ich gedacht, naja, das steht in der Bibel und ich vertraue, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist. Ich glaube das aber nicht, sagt die Frau. Und dann hatten wir eine ganz große Schwierigkeit, nämlich darüber zu sprechen, was eigentlich wahr ist. Ja, das, was in der Bibel steht, weil ich glaube, das, was in der Bibel steht, was in der Bibel steht, oder was anderes. Und am Ende habe ich dann irgendwie die Kurve gekriegt und habe gesagt, ja, Christus, der ist als Kraft in mir drin. Ja, sagt sie. Und dann haben wir noch ein bisschen weiter diskutiert und am Ende war es so, dass ich von meinen Erfahrungen erzählt habe. Und das war dann okay. Aber es war total schwierig, dieser Frau das zu erklären, von meinem Glauben, zu erzählen, dass Christus in mir wohnt. Ja. Ich glaube, es ist wirklich ein Geheimnis. Etwas, was schwierig zu verstehen ist. Aber es ist unser Glaube. Und wir können eigentlich nur von dem erzählen, was wir selber erfahren. Und dass wir der Bibel vertrauen, dem Wort Gottes. Und dass Jesus da ist und dass er lebt. Aber begreifen und beweisen können wir es ihm nicht. Jesus sagt ja zu Thomas, dem Zweifler nach der Auferstehung, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und ich glaube, an dieser Stelle müssen wir als Christen radikal umdenken. Ich höre es manchmal in unseren Gemeinden, in unseren Kreisen, dass die Menschen da draußen nichts von Gott wissen wollen. Und dass sie kein Interesse am Glauben haben. Und das mag in manchen Fällen auch so sein, aber kann es nicht so sein, dass die Menschen da draußen womöglich die Botschaft von Christus nicht verstehen, nicht begreifen, ja, nicht nachvollziehen können, ja, dass Jesus für unsere Sünde am Kreuz stirbt? Vielleicht auch, weil sie die Botschaft von uns womöglich nur auf Moral und Ethik reduziert hören. Also nur hören, was sie falsch machen und wie sie nicht leben dürften, wenn sie denn glauben wollten. Und kann es sein, dass dadurch, dass sie da draußen oft nur Gesetz und Vorschriften hören, die eigentliche Botschaft von Jesus Christus als Heiland, als Retter, als Freund, als Hirte, dass diese Botschaft auf der Strecke bleibt? Und kann es sein, dass wir uns so sehr, wie soll man sagen, in unserem Dunstkreis bewegen und so sehr miteinander beschäftigt sind, dass wir die Leute da draußen überhaupt nicht mehr im Blick haben und sie vielleicht deshalb nicht verstehen? Was denken und fühlen denn die da draußen? Was beschäftigt sie? Was ist ihnen wichtig? Welche Werte haben sie? Und kann es sein, dass wir als Christen eine eigene Sprache sprechen, die unverständlich bleibt und für die da draußen auch wirklich als Geheimnis gehört wird? Nehmen wir mal ganz für uns ganz normale Begriffe, die man aber denen da draußen erklären müsste. Ich zitiere aus dem Buch Freudigkeit und Glaubensfrucht von Andreas Malessa. Bruder. Unter Christen gebräuchliche Anrede anstelle von Herr. Folgt der Nachname, Bruder Meier, befinden Sie sich in einer Freikirche. Folgt der Vorname, Bruder Karl, befinden Sie sich in einem Kloster. Wird die Vorsilbe Amts verwendet, befinden Sie sich unter landeskirchlichen Pfarrern. Legt Ihnen jemand die Hand auf die Schulter, schaut Sie sorgenvoll an und beginnt nach einem tiefen Luftholen mit Bruder, dann machen Sie sich auf einen Tadel gefasst. Ewigkeit. A. Die letzten 10 Minuten einer praktischen Führerscheinprüfung. B. Die ersten 5 Minuten einer Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. C. Zeitlosigkeit nach dem Tode oder nach dem Ende der Welt. Stille werden. Der Pastor sagt, wir wollen stille werden, obwohl es schon mucksmäuschenstill ist. Er meint, wir beten jetzt. Und auch das meint er eigentlich anders. Ich bete jetzt und ihr sollt stille zuhören. Eins habe ich noch. Zeugnis. Man unterscheidet zwischen A, Zeugnis bekommen, zweimal jährlich, von Schülern befürchtet. Da steht in Zahlen ausgedrückt drin, wie gut man war und was man für die Bildung geleistet hat. B, Zeugnis ablegen, beliebig oft in meist evangelikal-missionarischen Veranstaltungen, von Hörern bestaunt oder befürchtet. Jemand sagt in Worten ausgedrückt, wie schlecht er war und was Gott für ihn geleistet hat. Und C, Zeugnis sein, täglich im Alltag, von allen miterlebt, jemand zeigt in Taten ausgedrückt, was Gott für die anderen leisten kann. Man könnte jetzt weitermachen mit Begriffen wie Lobpreis, den Begriff Sünde, Opferlamm, mit Losung. Muss ich jetzt zitieren? Losung A. Kot von Wildtieren findet man morgens im Wald. B. Kleines Büchlein mit Bibelversen aus dem Neuen und Alten Testament. Dem Christen einen Merk- oder Denksatz für den Tag entnehmen. Da wären noch Begriffe wie Nachfolge, was ist das eigentlich? Sanftmut, Mission, Evangelisation, Früchte des Geistes, geführt werden, Versuchung. Vielleicht gibt es noch viel, viel mehr Begriffe, vielleicht habt ihr sie auch im Kopf. Das alles, so meine Meinung, sind für nicht eingeweihte, schwer verständliche Begriffe, die wir erklären müssen. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Renate erzählte mir letztens, sie wäre mit einer Freundin ins Gespräch gekommen, die in der Hamburger Innenstadt auf Leute gestoßen ist, die irgendwie für den Glauben geworben haben. Und eine Person hatte ein Schild vor sich mit der Aufschrift »Jesus rettet«. Und die Freundin hat sich gefragt, Jesus rettet, wovor denn? Vor der Klimakatastrophe? Vor dem Dritten Weltkrieg? Vor Krebs? Vor Streit? Frage an uns, an dich, was würdest du denn sagen, wenn jemand dich fragt, Jesus rettet, wovor denn? Was wäre deine Antwort? Wahrscheinlich würdest du sagen, vor dem Gericht. Es gibt ein Gericht. Ja, wann denn? Wofür denn? Was ich hier in dem Text höre, für uns heute, ist diese grundsätzliche Herausforderung, dass für die da draußen das Evangelium ein Geheimnis ist. Und dieses Geheimnis müssen wir zu einem offenen Geheimnis machen. Und das ist nicht selbstverständlich und dadurch gelöst, dass wir in der Kirche sind. Ich bin konfirmiert worden, war also in der Kirche drin und von Glauben und von einem Gott, der persönlich ist, ja, und der in meinem Leben etwas bewirken kann, habe ich nichts gehört. Ich habe gehört von einem Typen, so ein schräger Vogel aus meiner Straße, Jesus liebt dich. Und auch da habe ich gedacht, ja, du hast echt ein Vogel. Wenn man ins Neue Testament guckt, dann kann man natürlich Erklärung finden. Paulus erklärt das Evangelium zum Beispiel im Epheserbrief. Er sagt da, durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich zuvor aufs Kürzeste geschrieben habe. Das schreibt er in Kapitel 3. Und in Kapitel 1 und 2 erklärt er dann dieses Geheimnis. Und das könnte man jetzt alles erzählen, dass Jesus von Gott ausersehen wurde, um auf die Erde zu kommen. Und den Menschen die Augen zu öffnen, die inneren Augen, dass er der Messias ist. Und dass Menschen grundsätzlich getrennt sind von Gott. Und dass Jesus Christus durch seinen Tod für uns zur Brücke geworden ist. Und dass wir mit Gott versöhnt sind. Und dass wir, so wie es dann da steht, keine Gäste oder Fremdlinge mehr im Reich Gottes sind, sondern Ehrengäste, Ehrenbürger. Ja? Das erklären Sie mal jemand da draußen. Ich glaube, das bliebe trotzdem schwierig. Also wir haben die Aufgabe, das Geheimnis Christi zu erklären, denen da draußen. Aber die da draußen empfinden die Botschaft des Evangeliums als Geheimnis. Die Frage bleibt also, wie kann uns das gelingen? Und ich bin bei meinem zweiten Punkt, wie reden wir vom Geheimnis Christi? Wir können jetzt diesen Text nehmen und darüber nachdenken, was da steht. Da steht ja, betet für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können. Da können wir jetzt drüber nachdenken. Uns ausruhen und darauf verlassen, dass bei allem, was wir reden und sagen, Gott wirkt. Und das ist gut. Und wir können uns eigentlich entspannt zurücklehnen. Löst das unsere Probleme? Oder wir könnten sagen, was in Vers 6 steht, darüber nachdenken, eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt. Also freundlich, wohlklingend, mit Salz gewürzt, also unseren Glauben bekennt, ja, wenn man das Wort aus der Bergpredigt dazu nimmt. Wir können auch sagen, wir schweigen und warten darauf, dass jemand antwortet. Löst das unsere Probleme, unsere Herausforderung im Gespräch mit anderen? Ich glaube, an welcher Stelle wir am stärksten umdenken müssen, ist das, was in Vers 5 am Anfang steht. Da steht, verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind. Was bedeutet das? Verhaltet euch weise. Ich habe da eigentlich bei dieser Predigt am stärksten drüber nachgedacht, was das heißt. Und ich sehe das so, hinter unserem Verhalten steckt immer eine Haltung. Wenn wir etwas tun, uns verhalten, dann hat das zu tun mit unserer Grundeinstellung, mit unserer Haltung, mit unserem Denken, mit unseren Werten. Und die Frage, die wir uns stellen sollten, ist, welche Haltung bestimmt uns im Kontakt mit denen, die wir außerhalb der Gemeinde treffen? Eigentlich ist es die Frage, wie sehen wir die Menschen da draußen? Und dazu habe ich diese Person aufgemalt, so als eine, die dafür für diese ganzen Menschen steht, die da draußen sind. Und ich habe mich gefragt, was macht eigentlich diese Person aus? Abgesehen davon, was sie beruflich macht, wie reich sie ist, wie arm sie ist, wo sie wohnt, spielt alles keine Rolle. Aber was macht diese Person aus? Und ich habe gedacht, diese Person ist voller Sehnsüchte. Sehnsucht nach Liebe, nach Geborgenheit, Sicherheit, Frieden, nach, was habe ich noch aufgeschrieben, nach Gesundheit, nach Erfüllung. Diese Person hat ein unbändiges Verlangen, eine unbändige Sehnsucht nach Leben. Genau wie wir. Auch wir haben die Sehnsucht nach Frieden, nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Sicherheit, nach Gesundheit, nach Erfüllung, nach Leben. Es gibt eigentlich keinen Unterschied zwischen denen da draußen und uns. Die sind genau wie wir. Der Unterschied besteht vielleicht darin, dass wir schon auf dem Weg mit Christus sind. Und diese Person vielleicht noch davor steht oder noch Fragen hat oder noch Zweifel oder mal auf dem Weg war und wieder weg ist. Es gibt keinen Unterschied. Und diese Haltung, die muss uns bestimmen. Die Leute da draußen sind nicht unsere Feinde und die sind auch immer nicht ungläubig, wie wir das sagen und denken, sondern die sind eigentlich auch auf dem Weg. Wir sind schon angekommen bei Christus und sie wollen es auch, sie wissen es aber vielleicht gar nicht. Und Gott hat auch diesen Menschen eine Sehnsucht in ihr Herz gelegt. Nach ihm. Weil auch diese Menschen sind sein Geschöpf, jeder. Als Paulus auf seinen Reisen in Athen, also als er auf seinen Reisen nach Athen kommt, da hat er genau auf solche Leute gestoßen. Auf Leute, die Sehnsucht haben. Und dann ist er durch die Stadt gegangen. Und hat geguckt, was denken und fühlen diese Leute. Und dann hat er, ihr kennt diese Geschichte vielleicht, dann hat er in Athen eine Statue entdeckt. Und darunter stand, dem unbekannten Gott. Und eigentlich haben diese Leute da draußen ja auch die Sehnsucht nach Gott. Sagt die Bibel. Und dieser Gott ist bei denen ein Unbekannter und bei uns vielleicht eben nicht mehr. Und wir erleben etwas mit Christus und mit Gott. Zum Beispiel, wir haben das Zeugnis gehört vor einigen Wochen, dass man in letzter Sekunde sozusagen noch einen Kita-Platz bekommt für die Tochter. Oder dass Gott einen Hund heilt. Den man liebt. Und ihr könntet jetzt selber nachdenken, an welcher Stelle ihr Jesus Christus erlebt. In Krisen, im Streit, in freudigen Momenten, hier im Gottesdienst. Und ihr könntet dann sagen, wie ich bei dieser Frau auf der Hochzeit, für mich ist Gott kein Unbekannter mehr, weil ich erlebe ihn in meinem Alltag. Und das können wir denen da draußen sagen, dass wir Jesus Christus erleben. Als ich vor anderthalb Jahren ungefähr oder vor einem Jahr das erste Gespräch mit Volker Boss im Café Kröpke hatte, eine Stunde lang gehört habe, wie es ihm geht, was er für besondere Herausforderungen in seinem Leben hat, sind wir irgendwann bei diesem Thema Glaube gelandet. Er hatte Interesse, hatte schon vorher mit Timon geredet und Timon hat mich dann sozusagen vermittelt. Und dann habe ich im Gespräch gedacht, wie schaffe ich das, diesem durchaus kritischen, aber sehr intelligenten jungen Mann von meinem Glauben zu erzählen. Und irgendwie kamen wir ins Gespräch darüber, dass es womöglich eine höhere Macht geben könnte. Und da waren wir bei den Filmen, die ständig im Fernsehen laufen. Überall gibt es eine Welt außerhalb unserer Existenz, die da ist. Und diese Filme haben wir genommen, beide, er und ich, und haben darüber nachgedacht, wie wäre denn das, ja, wenn wirklich jemand da wäre oder etwas da wäre. Ich habe versucht, so wenig wie möglich auf dieser Schiene zu reiten, die man sonst mal, ja, Jesus Christus und Gott, sondern ich habe von der höheren Macht gesprochen. Und wir waren uns irgendwie einig. Und wir waren uns einig darüber, dass es eigentlich faszinierend wäre, wenn es eine Macht gäbe, außerhalb unseres Lebens, die uns helfen kann, dass das Leben besser gelingt. Dann haben wir bezahlt, mein teuerster Milchkaffee, den ich hier nicht bezahlt habe. Ich meine, es waren 4,30 Euro. Und dann haben wir uns getrennt und den Rest, ja, bei Volker, den hat Timon gemacht und der Jugendkreis. Aber dieser Anstoß, dieser Gedanke, es gäbe womöglich eine höhere Macht, ich glaube, dass der viel bei ihm bewirkt hat. Und wie das endete, das wisst ihr, er hat sich für Jesus Christus entschieden, hat angefangen zu glauben. Ein großes Wunder. Und jemand da draußen, der diese Sehnsucht hat nach Liebe, Geborgenheit, auch die Sehnsucht nach Gott, hat ihn entdeckt. Und Gott ist für ihn kein Unbekannter mehr, sondern sein Freund geworden. Ich fasse zusammen. Wir müssen sehen, dass die Botschaft von Christus, dass unser Glaube für viele ein Geheimnis ist. Und wir müssen dieses Geheimnis entschlüsseln und Worte finden, damit die da draußen es verstehen. Und bei dem Kontakt mit denen da draußen muss uns eine Haltung bestimmen, nämlich die, dass diese Menschen auch ganz viele Sehnsüchte haben, genau wie wir. Und dann, und das ist mein Gebet und wahrscheinlich auch euer Gebet, kann Gott wirken und Wunder tun. Und dass das passiert, darum will ich jetzt auch noch im Gebet bitten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dieses Geschenk, dass wir glauben. Wir haben entdeckt, was Paulus, was im Neuen Testament als Geheimnis beschrieben wird. Und andere Menschen haben es uns erklärt, haben es uns verständlich gemacht. Und du hast gewirkt. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde, als Christen auf Menschen zugehen, den Mut haben, auch mit unseren Worten weiter zu sagen, an was wir glauben. Und ich bitte dich, dass uns dabei die Haltung bestimmt, dass diese Menschen da draußen genauso sind wie wir. Mit den Sehnsüchten, auch auf dem Weg zu dir. Wir bitten dich, dass du wirkst und darauf wollen wir uns verlassen.